Herzlich willkommen bei Gitarrenkram.
Sonderausgabe zur NEM 2025.
Genau.
Wir haben in der letzten Gitarrenkram aktuell, Ausgabe Februar, ja schon ein paar Sachen vorweggenommen, wir haben über ein paar Sachen gesprochen, aber wir haben uns noch genug aufgehoben, worüber wir jetzt heute noch sprechen können. Und
genau.
Guckt gerne das Video, dann seht ihr auch, was wir sehen auf dem Bildschirm.
So ist es. Und das, was wir jetzt hier besprechen und was wir besprochen haben, ist ja auch noch lange nicht alles, was es dann alles gab. Ich meine, wir haben jetzt auch nur das, was wir für interessant fanden oder was uns aufgefallen ist überhaupt. Es gibt ja noch viele Sachen, die haben wir auch nicht mitgekriegt oder so. Oder ich sag mal jetzt nochmal über Ibanez zu reden oder ich glaube so die Grenzen, was wir auch nicht haben, so ESP oder sowas, da gab es ja auch neue Sachen. Das haben wir jetzt hier gar nicht mit drin diesmal. Ich würde sagen, wir fangen mal an so mit einer der größten Sachen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon ein bisschen angeteasert. Ich glaube, wir hatten das auch schon in der Gitarrenkram aktuell angeteasert. Marshall war ja wieder auf der NAMM.
Ja, sehr geil.
Und die hatten ja einige Sachen vorgestellt, da sprechen wir gleich noch drüber. Und die hatten ja als Host so ein bisschen, haben sie sich ja den Fluff geholt. Genau, wir hatten über diese Geschichte gesprochen.
Mit Lisa Boogie und Wendell genau. Smith und ja, Fluff genau. Raus
und so. Und ja. Fluff war jetzt also, ist da schwer mit Marshall zugange. Das war ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel, das war das Video, was ich gesehen habe, den Enderton Rundown so gesehen hat, ne? Da hat der Fluff die halt komplett da durch den Boot, sagt man das? Boost, geführt. Aber nach der NAMM quasi, oder zum Ende der NAMM ist dann bekannt geworden, da können wir jetzt auch mal hier schon direkt hier mal umschalten. Dass Marshall verkauft wurde, also diese komplette Firma, das war ja, gehörte ja Sounds.
Genau, die hatten
die hatten ja vor ein paar Jahren Marshall gekauft und haben selbst diese Lizenz gehabt, diese Marshall-Kopfhörer und Bluetooth-Boxen und sowas herzustellen, womit die, glaube ich, auch viel mehr Geld verdient haben als als Marshall selbst mit Verstärkern oder sowas. Ja. Ja. Und die haben dann Marshall gekauft und die haben jetzt Marshall, die komplette Firma nehme ich an, verkauft an HSG Hongshang Capital, also Capital Group. Das ist eine chinesische Firma, also das ist so ein
Investorgesellschaft.
Ja, genau, steht da. Genau, ja. Genau. Und aber 20% des Unternehmens gehört noch der Marshall-Familie.
Okay. Ne? Also und der Terry und der Victoria und.
Und da will man wohl jetzt da noch versuchen, die Marshall-Sache zu stärken und dass da irgendwie weitergeht.
Ja, genau, da steht ja auch, HSG plant eng mit dem Marshall-Team zusammenzuarbeiten, um die Marke Marshall zu stärken und so weiter. Und ich denke, ein Schritt war, wieder auf die NAMM zu fahren und da auch einen richtig großen Stand hinzustellen.
Ja, das war riesig, das Ding.
Ja, also ziemlich cool. Da könnten sich Fender mal eine Scheibe von abschneiden, vielleicht auch mal wieder auf die NAMM kommen oder auf den Guitar Summit.
Die waren auf der NAMM, kann man ja da gerade mal kurz sagen, aber die hatten nur so einen Bereich, wo man als Reseller quasi
also
rein konnte.
Also nur B2B-Bereich.
Ja, und ich habe gestern ein Video gesehen von der Mary Spender, die konnte da auch hin, aber die arbeitet ja auch viel mit Fender zusammen. Ne?
Genau.
Aber jetzt so Leute, die da dieser KDH, den ich zum Beispiel gern gucke, der konnte jetzt nicht auf den Fender-Bus. Ja. Oder nicht mal kein Bus, war halt dieser Bereich. Ne?
Genau, ich hatte auch gelesen bei Fender zum Beispiel, dass es von diesem Blues Junior jetzt irgendwie schon eine 30-jährige Jubiläums-Edition irgendwie oder sowas kommt. So lange gibt es dieses Ding schon, dieser 1x12 Zöller. Ihr erinnert euch, das Einkanal-M-Dilemma.
Ja,
also ist wieder da. Also das sind eigentlich gute Nachrichten.
Ja gut, muss man sehen. Ich glaube, das grundsätzlich fand das jetzt nicht jeder erstmal gut, aber das muss man dann gucken, wie sich das so entwickelt natürlich. Ne? Aber ich sag mal, bei der Sounds-Übernahme hieß es ja auch, dass die halt da auch ein bisschen, keine Ahnung, Geld reinsteuern wollen oder halt, dass die Firma weiter am Leben bleibt. Und man muss jetzt halt mal, ist jetzt mal interessant zu gucken, inwiefern. Ich weiß nicht, ob das für Marshall überhaupt so ein interessantes Spektrum ist, aber inwiefern man sich dann auch mal ein bisschen erneuert oder so. Wenn man nämlich jetzt guckt, was Marshall neu vorgestellt hat, das war ja jetzt nichts Neues in dem Sinn. Ne? Das war schon relativ altbacken, aber trotzdem, ich glaube, du fandest es ganz cool, ne, oder?
Ja.
Guck uns das einfach mal an. Also hier, da fing es an jetzt mit der Modified Range. Hier sehen wir auch nochmal den Fluff mit seiner Signature-Gitarre. Da kommen wir auch gleich noch später dazu. Und zwar haben sie vorgestellt den JCM 800 Modified. Ja. Das ist halt, wie der Name logischerweise sagt, ein JCM 800, ganz normal. Aber weißt du im Kopf, was der jetzt noch extra hat? Achso, der hat hier diesen...
Ja, er hat einen Mid-Shift-Schalter. Dann fahren wir ein Stückchen hoch, dann sieht man es auch.
Nee, du meinst
da,
das
hier. Da, ja. Ja, genau. Man sieht dann, der sieht eigentlich per se erstmal aus wie ein normaler JCM 800. Hier oben links in der Ecke ist so ein kleines Schildchen, 2202-03. Das ist ja die Nummer von Marshall-internen Nummer und M01. Also vielleicht kommen noch andere Mod-Geschichten.
Mhm. Dann hat man, also das kann man vielleicht noch mal kurz vorher sagen. Also die Marshalls wurden ja schon immer von diversen... ja, Moddern klingt jetzt also Leuten in den 80er Jahren oder so vor allen Dingen gemoddet, ne?
Ja.
Da wurde dann mal wie heißt das?
Master Volume genau. Oder ein und Extra Gain oder ein
Mid-Shift. So Sachen. Und jetzt sagt Marshall halt, okay, das können wir auch selber, ne? Und modden die jetzt selbst so nach dem Vorbild so ein bisschen von den Sachen, was früher so gab, ne? Oder machen mehrere Mods in ein Amp.
Ja, ne? Genau. Und jetzt in dem Fall von dem 800er haben wir ein Mid-Shift, dann gibt es einen Overdrive-Switch und dann gibt es hier, glaube ich, noch einen Tight-Switch.
Ja, genau.
Um den ein bisschen strammer klingen zu lassen.
Ansonsten ist es halt ein normaler JCM 800.
Aber ein JCM 800 handwired.
Ja, genau. Also hier, wir sind jetzt hier auf der Marshall-Seite, da ist der natürlich mit 3200 Euro auch nicht ganz günstig, ne?
Nicht ganz günstig, ja. Genau.
Weiß jetzt nicht, was der dann bei Thomann kosten könnte.
Ich glaube nicht, dass der viel billiger sein wird.
Und so, ja, oder wolltest du noch was zu dem sagen?
Nee. Genau.
Und dann gibt es noch den 1959.
Genau, den wir klassischerweise als Plexi 100 bezeichnen würden.
Genau.
Der im Original ja ein Non-Master-Volume-Amp war.
Ja.
Guckt euch mal das Video von Henning an, wo er seinen gebutzelt hat.
Ja, das ist, ach genau, das war
das witzig. Das ist sehr interessant.
Unbedingt empfehlenswert. Er hat das Modell, was er von Marshall geschickt bekommen hat, zerstört quasi.
Ja, aber nicht irreparabel. Und der Amp-Tuner, zu dem er das gebracht hat zum Reparieren, hat das Ding angeguckt und hat gesagt, also das ist handwired, point-to-point vom Allerfeinsten.
Ja.
Das könnte er auch nicht besser machen. Und da hat man ein zusätzliches Poti reingemacht, nämlich ein Master Volume.
Ja, anstatt dem vierten Eingang. Ne? Normal hast du ja immer vier Inputs, glaube ich.
Genau, du hast normalerweise vier. Üblicherweise bridgest du die natürlich, aber das kannst du immer noch machen. Und das war auch damals schon bei Mods so, dass die dann, um den Amp praktisch wieder rückstandsfrei zurückbauen zu können von der Modifikation, dann das zusätzliche Poti auf diese Klinkenbuchse gelegt haben.
Ja.
Und dann hat man hier noch, ich glaube, du kannst ein Clipping, also praktisch wie eine Verzerrung, auch schon vorschalten. Und die hat auch noch, und das Ganze in zwei Stufen. Und dann gibt es noch einen Bright Switch, weil der eine Kanal ist ja ein bisschen dumpfer, der andere ist ein bisschen heller.
Ja.
Und ja, schaut euch, wenn euch das interessiert, mal Videos dazu an, ist schon interessant. Erweitert die Soundpalette von so einem Plexi natürlich deutlich.
Genau. Also die sind jetzt schon quasi raus, da gibt es halt auch schon Videos von diversen YouTubern und sowas. Ne?
Genau.
Und dann gibt's den Studio 900, genau, also diese Studio-Reihe. Das ist ja, sind ja diese kleinen 25 oder 20 Watt Amps, glaube ich. Ne?
Genau.
Und da gibt's jetzt den JCM 900.
Genau, den 900er. Der unbeliebte jüngere Bruder vom 800er, hat aber natürlich trotzdem seine Fans. Und da hat man jetzt natürlich dann die Möglichkeit, den Sound halt auch mal ein bisschen handlicher zu kriegen.
Ja.
Und damit also haben sie im Prinzip fast alle Lücken jetzt gefüllt in der Studioserie. Ne?
Ja. Also ich bin ja der Meinung, so ein 20 Watt Amp müsste eigentlich auch reichen im normalen Betrieb. Aber gut, zumal ja heute eh keiner mehr, sag ich jetzt einfach mal, so ein 100 Watt Amp oder so schleppen will mit 4x12er Box. Gibt natürlich immer noch welche. Aber gut, wir können jetzt hier, haben wir hier so Möglichkeiten, uns das auch mal von hinten anzugucken? Ach, guck mal, hier können wir durchschalten, können wir auch die Sachen näher sehen. Aber die, ich sag mal, die Bedienelemente, die sind die gleichen wie beim Original, ne?
genau, das ist einfach hauptsächlich die Endstufe getauscht. Mal gucken, ob auf der Rückseite was Neues ist. Es gibt ein Direct Out und ein Recording Compensated. Ah, also ja, gut, das ist dann so ein bisschen ein analoger Filter irgendwie.
Ja.
Da kann man sicherlich keine Wunderdinge von erwarten.
Ja.
Ein Effektweg hat er und die üblichen Lautsprecherausgänge. Und ein Foot Switch ist ein zweikanaliger Amp.
Genau, und du kannst hier, achso, das Level-Output kannst du von Low auf Mid auf High schalten.
Genau,
was also das jetzt 20, genau heißt. Achso, du weißt
20 Watt, 5 Watt und weniger als 1 Watt.
Ja, na gut, das ist ja schon mal was.
Ja.
Gut, das war das. Und dann gibt es noch die, aber ich glaube, das hatte ich hier schon. Genau, das hast du schon rausgesucht. Gibt es jetzt neue Pedale? Ne? Zerrpedale, hier bei Thomann für 139 Euro, sag ich mal, relativ
Ich bin froh, dass sie die jetzt angepasst haben, weil als es diese Newsseite das erste Mal kam, waren die da drin und irgendwie 209 Euro. Und ich wunderte mich, warum sie bei Endertons irgendwie, keine Ahnung, 130 Pfund kosten oder sowas.
Ja, okay.
Und aber jetzt 139,
das und passt man hat jetzt quasi den Sound, so den, ich sag jetzt mal Grundsound oder so, von diversen Amps quasi nachgestellt, ne? Die, also eigenen Amps.
Genau, also klassischerweise, ich weiß nicht, ob du dich an diese Jubiläums-1-Watt-Top-Teile erinnern kannst, da gab es für jedes Jahrzehnt gab es einen.
Ja.
Und das haben sie jetzt hier, glaube ich, auch wieder gemacht. Es geht also mit dem eigentlich mit dem 1959 Distortion los, also so Plexi-Superlead-Style. Dann gab es ein JTM, waren es nicht 5 Pedale?
Ja, da kommt das ist hier.
Ja.
Nee. Okay, kann man noch weiter schauen?
Nee, haben sie dann in dem Fall da nicht gemacht. Dann kommt ein 800er Distortion, der 900er Distortion und dann aus den 2000ern war dann der DSL, der Dual Super Lead, der war ja eigentlich als JCM 2000 und dann als neuestes dann der JVM Distortion.
Ja. Aber die haben jetzt keinen, ich sag mal, der JVM zum Beispiel, der hat ja normalerweise
12 Kanäle,
genau,
sozusagen. Ja.
Also du kannst jetzt nur einen Sound einstellen. Du hast jetzt hier, wir können ja mal hingehen, du hast jeweils immer 4 Regler, ne, die sind teilweise ein bisschen unterschiedlich. Bei dem JVM zum Beispiel hast du Volume, Tone, also das ist auch so eine Sache, du hast immer nur einen Tone-Regler, glaube ich, und keinen Höhen, Mitten, Bässe-Regler. Hast hier Gain und Gate. Und Gain, genau.
Also das heißt, der JVM, weil er am meisten Gain hat aus der Serie, hat ein Noise Gate drin.
Genau.
Wie ist es denn beim DSL?
Also wir können da kurz drüber gucken. Also du hast dann auf der Stirnseite den Ein- und Ausgang und halt auch den 9-Volt-Anschluss. Ne?
Genau. Und was du da drin nicht hast, Imp-Simulation, ERs,
das sind einfach
und so weiter. Das sind einfach Verzerrer eigentlich.
Wo wolltest du jetzt rein?
Bei dem DSL, bei dem,
ja,
das ist ja der zweitneueste praktisch, der hat dann Gain, Deep, also für den Tiefbass wahrscheinlich und Tone und Volume.
Ja. Genau, geben Sie uns doch mal durch hier. So, dann haben wir den 900er, den hatten wir ja eben schon in der Studioserie, ne,
kurz
angesprochen. Der hat dann noch so, also Gain, Contour, Tone und Volume.
Genau, und auch die Beschriftung und mit diesem Verbindungsbögen-Dingern und sowas ist auch dann an das Original angelehnt, auch optisch, finde ich eine schöne Idee.
So, den
1959.
Plexi, da kannst du halt den Treble und den Normal-Channel, glaube ich, so ein bisschen simulieren. Ne?
Genau, das sind praktisch die beiden Gains.
Ja. Und dann Tone und Volume. So, was fehlt noch?
Dann fehlt uns der noch 800er. Ne?
Also der hat noch ein Gain, Sensitivity, Tone und Volume.
Ja, und da siehst du auch wieder, die Verbindungslinien sind da eckig und beim 900er sind sie rund.
Genau.
Ja, ja, ich bin mal gespannt, wie es klingt. Ich habe paar Videos angeguckt, das klang gut bis dahin. Ich habe ja ein JVM, bin großer Freund davon. Ich habe schon lange auf meiner Wunschliste von Vibo, ist ein deutscher deutsche
oben noch zu
Liebezeit. Das heißt, drastische Soundverbesserung
ab jetzt. Genau. Oder? Haben wir hier? Ja, jetzt haben wir. Ja. Das war jetzt mal wieder. Ja. Was ich noch sagen wollte, von der Optik her sind die alle die obere Hälfte halt so goldfarben und die untere Hälfte ist halt, also wie halt so ein Verstärker ist, ne, immer dieses, wie so ein, wo sie so ein Plexi, also dieses goldenes
Panel,
genau, und dann halt unten das Tolex quasi, ne? Also optisch jetzt nur mal von der Farbe her.
Das, in dem Fall eher so ein Basket Weave, würde ich sagen. Also diese
genau. Und das Pedal ist aber relativ groß. Also das ist jetzt nicht wie so ein Boss, Boss-Pedal, sondern schon so eine Nummer größer, sag ich mal. Ne?
Klick nochmal drauf, wir haben die Maße bestimmt hier irgendwo stehen. Das ist 10 cm breit, 13 cm tief. Ist ja trotzdem natürlich nicht riesig, aber ich glaube, so ein Bosspedal ist so 7 cm breit.
Ja, also schon, ist schon ein bisschen größer. Ich meine, vielen ist es halt, denke ich, wollen halt jetzt nicht unbedingt so ein großes Pedal auf dem Pedalboard. Könnte ich mir vorstellen.
Ne? Ja, außer es klingt richtig scheiße geil.
Ja. Gut, machen wir es mal als nächste hier. Ja. Dann von Kernum, das ist diese Firma, die als erstes, wie hieß das erste? Rich? Kernum Rich hieß das, glaube ich, ne?
Ja.
Irgendwie so. Das ist eine relativ neue Firma. Also vor 3-4 Jahren irgendwie haben die dieses Rich rausgebracht. Das war dieses weiße Gerät, also Pedal, was quasi alle möglichen Verzerrer simulieren konnte, ne? Aber analog.
Ja.
Ne? Mit 6 Potis kannst du einstellen. Und dann gab es ja das gleiche für ein Fass. Das war so gelblich.
Mhm.
Ne? Und jetzt gibt es in Blau das Kernum Ellipse. Und das ist für Modulation. Das heißt, du kannst jetzt hier verschiedene Modulationen dir basteln quasi in dem Pedal. So, gucken wir da erstmal. Also optisch sieht es genauso aus halt in Blau wie die anderen. 369 Euro, also nicht ganz billig. Und du hast dann hier ein Harmonic Tremolo, ein Rotary, ein Chorus Vibrato, ein Flanger, ein Phaser, ein Vibe. Kannst dann einstellen den Mix, Swirl, dann noch Shape, Depth und Speed. Und der Witz ist halt quasi dieser Swirl, das ist nochmal so ein zudrehbarer, ich glaube, das ist auch ein Phaser mehr so, wo du teilweise den Sound nochmal so anfetten kannst oder nochmal so ein bisschen mehr wabbelig machen kannst. Fand ich ganz witzig, das nochmal so oben drauf zu geben. Muss man ja nicht, aber kann man. Ne?
Ja.
Und dann hast du halt, weil das Ding ja auch MIDI hat, meine ich, so war das doch, ne?
Ja.
Genau, das hat so Mini-Klinken, MIDI und Expression-Pedal-Anschluss. Also du hast auch du hast halt 2 Schalter, nee, hier wollte ich hin, ne, wo du Presets schalten kannst und halt on und off. Und aber mit MIDI kannst du dir wahrscheinlich dann 128 Presets oder sowas maximal. Können wir mal gucken im Text, ob da was steht. Kannst du dir dann speichern.
Ja.
Also auf jeden Fall
nicht.
Nee, aber kannst du auf jeden Fall einige Presets speichern. Und über MIDI dann halt abrufen. Und ich denke mal, ohne MIDI weiß ich jetzt nicht genau, wie es da funktioniert. Da kannst du vielleicht ein bisschen durchschalten oder kannst halt nur ein Preset, das erste oder so, und halt das, was eingestellt ist.
Ja.
Aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau.
Genau.
Aber ja, klingt ganz nett. Ist halt so, sieht so ein bisschen moderner aus. Finde ich eigentlich ganz cool von der Optik. Wobei mir das Weiß immer noch am besten gefallen hat. Irgendwie.
Ja.
Ja. Gut, was haben wir dann? Ich hoffe, du kennst dich da aus, weil ich habe da gar nichts zu gesehen. Von Orange gibt es neue Verstärker und Kombos.
Ja, genau. Also es gibt 3 Top-Teile. Die Top-Teile sehen aus wie im Prinzip so Rack-Top-Teile quasi, aber ohne Einbauohren. Und die sind auch ein bisschen unterschiedlich. Und die heißen dann Dual Baby, Gain Baby und Tour Baby. Und die sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der eine hat einen cleanen und verzerrten Sound. Der eine hat irgendwie zwei praktisch identische Kanäle, die du unterschiedlich einstellen kannst.
Ah ja, das ist der
hier, ne? Bei dem Dual Baby, genau. Und, und der Gain Baby hat, glaube ich, richtig einen High-Gain-Sound. Ja.
Ach guck mal, gibt es auch schon bei Thomann.
Ja, dann können wir auch mal bei Thomann Richtung Thomann klicken, ob es das auch wirklich da gibt.
So, 599 Euro. Logischerweise ist es dann bestimmt.
Ist eine Transistor-Endstufe.
Genau. 100 Watt.
Solid State, auch die Vorstufe ist JFET, also auch Transistor.
Ja.
Man wiegt aber auch nur 3,6 Kilo, eine Transporttasche ist dabei.
Und kannst unten einen Fußkanal, also ein schaltbar, also die Kanäle sind per Fuß schaltbar. So,
genau, und du kannst eine zweite Lautstärke auch per Fuß schalten, bei dem jetzt zumindest.
Ja. Also wir sind jetzt hier auf dem Gain Baby.
Genau, der hat da, wie du siehst, hier ein FS-Volume. Ich denke, das heißt Foot-Switch-Volume, wo du einfach nochmal ein unterschiedliches.
Genau. Also da kannst, bei dem kannst du jetzt zwei unterschiedliche Kanäle einstellen. Du hast einmal einen Clean-Kanal, der halt, wo du halt nur Compression immerhin, also einen Kompressor scheinbar drin hast, ne, und Bass und Treble einstellen kannst. Und dann hast du einen Dirty-Kanal, wo du halt auch Dreiband-EQ hast, genau, Presence noch dazu und halt das Gain auch einstellen kannst.
Ja. Genau, und da ist auch ein Tight-Switch noch gewesen.
Ja.
Zeig mal die Rückseite noch. So, es gibt nämlich ein Balanced Out.
Ah, XLR, cool.
Ja. XLR, aber vermutlich mäßig angepasst von den Frequenzen her, denke ich mal. Ja. Zwei Foot-Switch-Eingänge für Clean Dirty und für Foot-Switch-Volume, wie gesagt, und ein Effekt-Loop. Ja, ich finde es ein bisschen schade, wenn man das Frontpanel anguckt. Ich mag immer so die Piktogramme eigentlich gerne. Da haben sie sich hier relativ zurückgehalten, jetzt hier bei dem Gain Baby.
Aber dafür weiß man, was man benutzt. Du musst das nicht erst nachlesen. Finde ich auch nicht schlecht.
Ja.
Du hast wenigstens zwei Piktogramme drauf bei den Channel und die sind aber trotzdem auch beschriftet. Ich finde es gar nicht so verkehrt. So, ich kann hier gar nicht zurück. Wie kam ich denn dahin? Hier.
Ja.
So, dann gucken wir mal. Gain Baby. Nee, den hat man gerade.
Den hat man gerade, ja.
Also den machen wir noch, den Tour Baby. Na, komm schon. Achso, ist der jetzt hier? Nee. Ist der jetzt hier oder was?
Nee. Weiß nicht, sonst klick doch mal hier auf Orange, dann kannst du bestimmt den anderen auch auswählen.
Was, wo wollte ich hin? Den Tour Baby. Genau. Auch 599.
So.
Der ist ähnlich auf. Also eigentlich vom Aufbau ist der gleich.
Genau, der ist vom Aufbau gleich. Der ist aber, glaube ich, anders gevoiced.
Ja.
Ansonsten.
War hier noch irgendwas?
Komplett identisch. Vielleicht steht es in der Beschreibung über die Kanäle.
Ja.
Also der hat einen Clean- und einen Dirty-Kanal. Und bei dem anderen kann man nochmal nachlesen. Ich glaube, da ist der Dirty-Kanal dann irgendwie dem Rocker-Verb nachempfunden.
Ja, aber guck mal hier, Rack-Montage möglich.
Ja.
So witzig. So, dann gehen wir nochmal zurück hier. Wir können ja nochmal, was Game Baby waren wir eben.
Da waren wir zuerst.
Ja.
Ne, steht da nicht. Steht da.
So, und dann haben wir noch den Dual Baby. Das war halt der mit den zwei gleichen Kanälen. Da kannst du halt Gain, Volume, Presence, Bass, Middle, Treble. Bei dem einen kannst du beim Channel B kannst du dann noch Tight einschalten und beim Channel A Tubby, was immer das heißt. Ich kenne nur Teletubby.
Ja, vielleicht kannst du.
Hinten sieht er genauso aus. Tubby-Schalter, aber das steht da auch nicht. Was der kann.
Also hier steht auch, Kanal A ist für Clean bis Dirty und Kanal ist für Crunch bis High Gain.
Kanal
also,
B, ja. Na gut, gucken wir mal das nächste.
Ja, da war noch was anderes, da waren noch
Kombos. Ach so, da war noch ein Kombo, genau.
Und zwar der O-Ton. Gibt es in Orange und in Schwarz.
Ja, gucken wir mal auf Orange. Ja? Ja,
Orange sieht einfach immer sexier aus, ein bisschen. Und mit Tremolo und Hall, also das ist halt anscheinend als Cleaner Pedal-Plattform-Amp gedacht.
Ja, 449 Euro.
Ja.
Ich nehme an, der hat auch keine Röhren und nichts da drin.
Ne? Nee, hat er.
Aber sogar einen Kopfhöreranschluss hier, oder wie?
Ja.
Kopfhörer und hier kannst du scheinbar auch noch einen AUX anschließen.
Wahrscheinlich, genau. Das ist jetzt wieder nur mit Piktogramm, das war's für ein Gons.
Ja, da muss man ein bisschen mitdenken. Was heißt das hier?
Das ist der Hall.
Ach, das ist der Hall. Siehst du, ich hätte schon nicht gewusst. Warum ist hier eine Haiflosse? Was heißt das?
Ich denke, das ist Deep.
Okay.
Das wird wahrscheinlich die Geschwindigkeit von dem Tremolo sein.
Okay, das ist Bass, das verstehe ich. Das sind die Mitten, das sind die Höhen und das ist die Lautstärke.
Also, dann ist das links doch wahrscheinlich Gain.
Gain, ne? Weil der ist auch so groß. Das wird schon der Gain-Regler sein.
Ja. Dann ist das andere vielleicht auch der Hall.
Ja.
Aber mit dem High. Hi, Hall, ich weiß nicht.
Naja. Gut, also das ist natürlich auch ein
Transistor.
Ja, genau.
Es hat aber 12 Zöller drin, zumindest wie knapp 12 Kilo.
Ja. Gut, so, da waren wir. So, dann gibt es jetzt von IKEA Multimedia den Tone X1, kennen wir ja schon, in der Joe Satriani Limited Edition. Der ist jetzt so, wie es zum Beispiel die
Seine Gitarre mit Spitznamen Chromeboy.
Genau, die ist so komplett verchromt quasi. Ne? Und da kann man sich dann drin spiegeln. Und da sind aber auch schon irgendwelche 20 exklusive Presets sind da schon eingebaut. Von ihm
persönlich.
Ja. Ansonsten ist das halt das normale Tone-X für 100 Euro mehr, muss man halt auch mal dazu sagen. Ne?
Ja.
Sieht aber schon schick aus.
Das stimmt. Auch das Poti ist verchromt.
Ja. Gut, da müssen wir jetzt halt weiter dran reden. Ja,
für Fans, glaube ich.
So, dann, das ist jetzt hier so eine richtige Neuheit von Music Man. Gibt es eine neue Gitarre. Die Stingray 2, finde ich so ein bisschen komisch, aber ja, die sieht halt jetzt mehr aus wie dieser Stingray Bass. Ne?
Ja.
Und das ist das Cory Wong Deluxe Modell. Also Cory Wong ist ja dieser Rhythmus-Gitarrenspieler, der in aller Munde ist. Ich kenne den gar nicht so gut, also nur vom Namen eigentlich. Und der ist eigentlich mit Fender verheiratet, aber die haben ihn mal freigelassen, weil er gerne mal eine Humbucker-Gitarre irgendwie haben wollte. Und dann hat er von Music Man halt jetzt diese Stingray 2 gebaut bekommen. Die sieht, wie gesagt, aus mehr so wie der Stingray Bass. Hat zwei Humbucker, hat Gold-Hardware. Und also was ganz auffällig ist, sind halt die Cutaways sind, meine ich, jetzt größer als bei einer normalen oder überhaupt bei einer...
Ja, also der Body sieht überhaupt sehr wie beim Bass aus,
ja.
Nicht der Gitarre.
Ja. Und du hast halt dieses runde, also ich nenne es jetzt mal runde, ist nicht ganz rund, Pickguard, was ja bei den Gitarren auch gar nicht so in der Form gibt.
Genau, ne? Es gab ja schon eine Stingray-Gitarre.
Ich will gerade mal gucken. Das ist nicht.
Ja. Gut, warum sie die Kopfplatte irgendwie.
Und die
so
Kopfplatte
groß
ist halt
haben.
Jetzt irgendwie, das fand ich ja immer das Geile an Music Man, die kleinen Kopfplatten, und die ist jetzt halt auch groß. Hat zwar noch diese 4:2 Anordnung, aber ist halt groß. Und die Humbucker kannst du auch nicht splitten oder so. Ne?
Okay. Ja. Also hübsches Griffbrett mit Binding. Flutschiger Übergang,
stimmt, Binding,
Roasted
ja.
Maple Neck, so wie es aussieht.
Ja, mit genau, mit ordentlich... Mit
T-Shirt.
Ja, Edelstahlbünde, 3800 Steine. Gibt es hier in... wo steht die Farbe?
Pine Green
in Gold, also Gold mit Gold-Hardware und in so einem blassen Babyblau.
Okay, wer ist das? Das heißt... Charcoal Blue.
Genau.
Blau wie Kohle, naja, gut.
Ja. Also ja. Mein Fall ist es nicht so.
Genau, also Preise so 3,5 bis 3,8, je nach Farbe anscheinend.
Ja, ja.
So um den Dreh. Also nicht ganz günstig.
Genau. So, dann gibt es von Gibson hat fünf verschiedene Farben vorgestellt von, die haben die 1955er NEM-Gitarren, also Les Pauls, quasi nochmal neu aufgelegt.
Mhm.
Und ja, kannst du jetzt kaufen für 6.599 Euro. Die waren halt noch mit P90s. Ansonsten denke ich halt die normalen Specs von einer frühen Les Paul von 55. Ne?
Ja.
Da,
zur Brücke schon zweigeteilt, ne? Stop Tailpiece und Tunomatic ja, Bridge.
Wie komme ich denn wieder hier zurück?
Einfach das Fenster zumachen.
Ja. Kann ich ja nichts zu machen.
Da oben mit dem X.
Ach, das war ein neues Fenster. Ah, das habe ich doch gar nicht mitgekriegt.
Und was für Farben haben wir? Wir haben Weiß, Roy Brown.
Genau, dann haben wir Samoa Beige.
Okay.
Copper.
Iridescent.
Ja.
Das sieht cool aus.
Ja. Das gefällt mir am besten. Hier Platinum, das sieht so ein bisschen, also aus der Entfernung finde ich so ein bisschen dreckiges Weiß aus, ja. Aber...
Bis einen ganz leichten Hauch Mint. Hellblau oder Mint.
Ja, ja. Ja, irgendwie sowas. Ne? Aber das gefällt mir am besten. Und dann haben wir noch irgendwas Rot. Oder?
Das war das.
Achso, das war das Braun. Ach, dann hatten wir den hier noch nicht. Nugget Gold. Ja. Ja, das ist eine Goldtop quasi. Ja,
genau. Sie sind alle so ein bisschen goldig.
Ja.
Aber diese Iridescent Dings, ach, das nochmal, das zweite von links, glaube ich.
Achso, das Copper.
Copper Iridescent. Das sieht aber schick aus.
Ja.
Nice. Erinnerst du dich dran, dass letztens gab es doch so ein Bonamassa-Modell, auch in so einem, das war fast schwarz, aber nicht ganz. Das war allerdings eine Epiphone, die war bezahlbar. Die ist jetzt schon ganz schön teuer.
Sterling by Music Man. Genau, da gibt es neue Signature-Modelle tatsächlich. Sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ich bin ja, wie gesagt, Music Man und Sterling-Fan. Und Jetzt gibt es erstmal die Kaizen. Also das hat mich wirklich überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja dieses Tosin-Abasi-Modell, ne, die ja auch, ich sag mal, als Music Man-Gitarre richtig teuer ist. Irgendwie 6.000, 7.000, glaube ich, oder so. Aber ich weiß nicht mehr genau. Die gibt es jetzt halt auch von Sterling. Hier in so einem Lila. Ich weiß nicht, ob es da mehrere Farben gibt. Ja, sieht halt genauso aus wie das Music Man-Modell. Mit zwei Humbuckern, hat so diese eckige Form, so ein bisschen spitzeckig, mit diesen, ich weiß nicht, was sind das für Tuner? Das sind irgendwie so besondere Tuner, die wie bei einer, sind die so ähnlich wie bei einer Firebird oder so, glaube ich.
Vielleicht auch so die, wo praktisch das Ding zum Stimmen nach unten rauskommt. Ja, also genau. Man sieht jetzt keine Buttons an der Seite rausgucken. Und,
genau.
Ja.
Ne? Dann gibt's die gefällt mir richtig gut, halt das Rubia Mazzard Modell. Ne? Da gab's ja letztes Jahr das Music Man Modell auch neu. Und jetzt gibt es halt von Sterling. Die kostet sogar unter 1.000 Euro. Weil es gibt ja schon so, also das ist ja dieses Sabre Modell. Ne? Und da gab's ja letztes Jahr mit den, wie heißen die, mit den Fishman Fluence Pickups, und die hat ja dann irgendwie 1500 Euro gekostet, ne, das Modell von Sterling, wohlgemerkt. Und die kostet unter 1.000 Euro, also da hast du, und trotzdem halt noch so ein paar Sachen, die halt speziell sind, wie beim Rubia, wie zum Beispiel dieser untere Cutaway, der dann noch so ein bisschen weggefräst ist, ne, mit dem, so wie bei Paul Reed Smith, ne. Du hast hier diese runden Dot-Inlays, also das sind ja...
Rund, aber leer?
Ja, genau.
Das sind nur so
Ringe.
Donuts.
Genau. Und halt schwarze Hardware, und die Pickups sind jetzt selbstgemachte, aber halt so nach dem Voicing von seinen
Bärnackeln.
Genau, genau. Ja. Und ich glaube... noch ein Push-Pull-Poti für Single-Coil-Sounds. Okay. Vielleicht steht das im Text drin. Können wir mal gucken.
Also charakteristische weiße Ringeinlagen, Lumilaser.
Ja, Push-Pull-Split, genau.
Ja. Locking-Tuner.
Ja.
Ja, Alnico 5 Humbucker. Ja, okay.
Also die finde ich schick. Die gibt es, glaube ich, auch in zwei Farben. Da gibt es noch so eine rötliche. So, und dann gibt es noch das Fluff-Modell. Das ist die Stingray, das ist jetzt das Original Stingray, also nicht die Stingray 2, die wir eben hatten mit Cory Wong, sondern das ist jetzt die Stingray 1 quasi, Gitarre. Und da hatte ja auch jetzt schon seit ein, zwei Jahren oder so der Fluff ein eigenes Modell, und die gibt es jetzt auch als Sterling. Da ist halt das Besondere quasi, dass ich glaube, im Original ist der Hals-Pickup sogar nur ein Single-Coil. Hier ist es jetzt ein Humbucker mit im Single-Coil-Format, genau. Und hat halt nur ein Volume und diesen Dreifachschalter, ne? Also hast keinen Tonschalter und ja.
Ja, und wahrscheinlich auch kein Coil-Split. Steht da auch, was die kosten soll? Ja, Preis 879, also nochmal ein bisschen, also Dollar.
Ja.
Aber ja, wahrscheinlich in Euro ganz ähnlich. Ist minimal günstiger als die vom Rubia.
Ja.
Rubia kriegt man aber irgendwie für die gemusterte Decke und so irgendwie mehr fürs Geld, ja, gefühlt.
Ja. Kommt, aber sind das hier...
Aber das sind Überdanken-Pickups.
Genau, ja. Wollte ich gerade sagen, das kam mir nämlich eben hier schon auf dem Bild so vor, dass das hier so der Schriftzug da drin ist. Ja.
Ja.
Gut, dann haben wir von Peavey, die sind ja hauptsächlich, sag ich mal, bei Gitarristen bekannt durch ihre Verstärker, ne?
Ja.
Und die haben jetzt die Verstärker in Pedalform rausgebracht.
Genau. Allerdings der 5150 oder 6505 ist gar nicht dabei, sondern sie haben sich mehr, deswegen heißt das auch Legacy, eigener Legacy-Amp-Serie. Ja, also da gibt es irgendwie den VT-Amp-Preamp, wir scrollen einfach mal runter.
Ja.
Dann den Bandit, optisch immer auch von den Potis und von der Beschriftung so angepasst, ähnlich wie bei Marshall.
Aber jetzt zum Beispiel der Bandit, das war doch auch schon, das war doch so ein Anfänger-Amp, so. Das
ist eigentlich so ein Transistor.
Transistor, ne?
Ja.
Finde ich schon interessant, dass man den so nachbaut. Dann die Kate, der sagt mir, glaube ich, gar nichts.
Nee, sagt mir auch nichts. Und Rockmaster, da kann ich mich erinnern, Ich habe irgendwann mit Blind Insanity einen Gig gespielt und in der anderen Band, der Gitarrist hat einen PV Rockmaster in seinem Rack eingebaut. Okay. Fand ich immer geil. Fahr noch mal kurz hoch.
Ja.
Weil der wirklich auch einen richtig geilen High-Gain-Sound hat und da kann man anscheinend, ist der sogar so quasi zwei, kannst du zwei Sounds abrufen. Bypass und Gain kannst du nochmal irgendwie separat aufmachen und es geht anscheinend hauptsächlich um den Ultra-Gain, also um den mit den meisten Verzerrungen den Kanal.
Ja, ja. Und dann gibt es noch den Limited 400, Session Limited 400.
Ja, ich glaube, das war der nicht für Pedal-Steel-Spieler oder sowas ursprünglich gedacht. Ach, ich weiß, ich kenne mich nicht mit der aus mit den PBMs.
Ja. Den hatten wir schon eben, ne?
Ja,
genau. Ich weiß, aber es gab da auch so einen Fender-mäßigen Super 30 oder sowas.
Ja, Classic.
Oder Classic 30. Den haben sie jetzt hier auch gar nicht dabei oder so. Also tatsächlich die meisten sagen mir jetzt gar nicht so viel. Aber naja, gut, wen es interessiert. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was die so Besonderes können. Ob das jetzt auch einfach nur wie bei Marshall Verzerrerpedale sind oder ob das tatsächlich Preamps sind mit...
ich denke, das sind auch nur Verzerrerpedale.
Ja, wahrscheinlich.
Pedale. Ja. Ja, und unten stand jetzt irgendwas $239. Also halt auch schon ein strammer Kurs.
Ja.
Ja, aber gut.
Ja.
Also in dem Artikel ist es erklärt, was die machen. Für mich jetzt nicht so spannend, aber wir wollten es zumindest erwähnt haben.
Genau. So, und dann gibt es von Tone King das Imperial Tube. Also nochmal Tone King Imperial, den Tube Preamp Pedal. Der Gerät, genau. Also, das haben ja jetzt die, gab es jetzt von Friedman schon zwei Stück oder drei?
Mhm.
Ne? Das ist ja alles so ein, ne, dieses Tube Amp Distribution, Boutique Amp.
Ja, genau. Ja.
Und das ist jetzt halt so was Ähnliches als Pedal, der Tone King Imperial, der, denke ich, so hauptsächlich eher so clean Sachen kann. Ne? Also dafür ist er bestimmt sehr bekannt.
Ja.
Hat aber auch einen Lead Channel und einen Reverb und ein Tremolo eingebaut. Ne?
Ja.
Mit jeweils zwei Reglern.
Ja, und du hast auch verschiedene Cap-Simulationen, die du je Kanal auch unterschiedlich schalten kannst. Leider ist hier auch nur ein Foto direkt von der NEM. Also wir haben keine Rückseite und Anschlüsse oder sowas.
Ja.
Guckt euch sonst, wenn ihr mehr Infos wollt, das Video bei Indertons oder sowas an.
Ja.
Klingt bestimmt fein. Und ist auch nicht ganz günstig.
Ja.
Hat echte Röhren drin, nehm ich mal an. Ja.
Ja.
Zumindest würde ich das aus den Belüftungsschlitzen da schließen. Und jetzt hier bei Indertons 550 britische Pfund.
Ja. Britische Pfund, also heute Aussprache nicht so unsere Kernkompetenz. Naja, gut. So, dann kommt jetzt eine kleine Kuriosität. Nee, die kommt jetzt noch gar nicht. Kommt danach. Von Strandberg gibt es jetzt, das spricht man so deutsch aus, ne? Strandberg.
Wir machen das jetzt einfach mal.
Von Strandberg gibt es jetzt ein neues Plini-Signature-Modell, was ich ganz schick finde. Das sind jetzt so Piktogramme, kann man das so sagen?
Würde ich sagen.
So Grafiken, also eine schwarze Gitarre mit so ein paar weißen Bildchen drauf, ne?
Genau.
Und kann man das auch noch mal ein bisschen näher hier sehen? Irgendwie nicht so richtig, ne? Kann man auch nicht rein... Alter.
Doch
hier ist ein... Hier ist ein... So. Ne? Und, ja, finde ich ganz witzig irgendwie.
Ganz witzig. Ja. Hat am 12. Bund einen eingelegten Halbmond, sagen wir mal.
Ja.
Und das ist eine Multiscale-Gitarre.
Ja.
Aber auch nicht so fan-fretted, wie man es sonst hat. Hatten wir letztens ja bei Ibanez auch schon, sondern der erste Bund ist gerade und es verschiebt sich. Die Bünde werden nur auf den Bassseiten breiter Richtung Body.
Ja, ja.
Habe ich das gut genug beschrieben?
Ja, ich denke, die Leute,
die es interessiert, gucken vielleicht mal danach.
Ja. So, und dann das Kuriose ist dann die nächste Gitarre. Und
dann wollen wir noch mal kurz sagen, Listenpreis steht da $2000. Also das ist so... Vergleichsweise günstig für eine Strandberg.
Genau. Die nächste Strandberg ist ein bisschen teurer. Die kostet $3.500. Ja, Euro.
Dollar steht da.
Ach, da steht Dollar. Da,
ja, tatsächlich. Aber gut, die hat natürlich auch ein quergevögelte Sunburst-Decke.
Ja, und das, also das Witzige ist jetzt daran, das ist halt das Sorcerer-Modell von Jordan Rudess, also dem Keyboarder von
Dream Theater.
Dream Theater. Dem war irgendwann langweilig, nur dass ich gedacht, weißt du, ich lerne jetzt Gitarre. Ne? Und der hat was ganz Witziges gemacht. Der hat nämlich auf dem Griffbrett ganz viele, also anstatt halt jetzt Dots am dritten, fünften Bund und sowas, hat er verschiedene Piktogramme, die ihm als Keyboarder besser erklären, wo der, wie er da jetzt was spielen soll. Am zwölften Bund hat er hier so ein Wizard, genau, weil er ist ja auch immer so bei Dream Theater, wird er immer so ein bisschen als der Wizard dargestellt, sag ich mal. Und also da gibt es auch ein Video. Ich weiß jetzt nicht, ob es Thomann war oder ich glaube Thomann, der haben sie selbst, der John Rudess war auf der NAMM und da hat er das erklärt und hat dann auch erklärt, genau warum diese Piktogramme quasi ihm helfen, auf dem Griffbrett zurechtzukommen. Also das würde ich euch empfehlen, wenn euch das interessiert. Ansonsten ist da noch als Besonderes ein, wie heißt das?
Sustainiac.
Genau, ein Sustainiac drin. Und hat er gesagt, das macht es für ihn halt mehr, dass es so ein bisschen keyboardmäßiger klingt, ne? Weil das ist er halt so gewohnt, ne? Dass da der Ton nicht so abbricht, sag ich mal, ne? Und deswegen hat er den, ja, hat er das.
Ja, ich bin mal gespannt, ob man irgendwann mal auf einem Dream Theater Konzert vielleicht.
Nee, er hat gesagt, also der John Petrucci hat gesagt, Gitarre ist mein Ding.
Okay. Ja,
also da gibt's wohl ganz klar, also ich habe das schon öfter Videos gesehen, wie er gespielt hat, ne? Aber halt nicht auf dem Kurs, sondern so von zu Hause, ja, irgendwie.
Und er spielt übrigens ziemlich sehr gut.
Also der spielt mich schon locker an die Wand. Also technisch gesehen, hallo, holla die Waldfee. Aber bei Dream Theater scheinbar darf er das nicht. Da darf er dann Gitarrensounds auf dem Keyboard spielen, was dann auch mal dem.
Genau, mit dem Umhänge-Keyboard zum Beispiel und so.
Ja. Aber ja, ganz witzig, siehst du? So, dann haben wir doch noch was von Fender. Die haben ein billiges, kleines Audio-Interface vorgestellt, wo man einfach ein Gitarrenkabel reinstecken kann und einen Kopfhörer, glaube ich, und dann halt per USB in den Computer gehen kann.
Simple as that. Und mit USB-C.
Ja, genau. Ob man das jetzt unbedingt braucht. 79 Euro, klar, ist nicht teuer, aber ob man das jetzt unbedingt von Fender braucht, naja, haben sie ein Programm. Ja. So, dann haben wir hier, das war ganz witzig, von Chiari Guitars. Der Xander Trio gibt es in 5 verschiedenen Farben und die ist zusammenfaltbar. Hier sieht man das, also die ist quasi im, welchem Bund ist das denn? Ist das im 12. Bund, genau. Da ist die so, nee, das sind mehrere. Ja, das sind mehrere Schnittpunkte quasi. Also du kannst dann quasi das Griffbrett einklappen nach hinten. Du hast hier hinten so einen Mechanismus. Sieht man den hier auch nochmal irgendwo?
Das wird zweimal gefaltet.
Ja, okay. Das wird zweimal gefaltet.
Wird so quasi drumherum gewickelt.
Ja. Der Witz ist halt, ach, hier kann man weiterschalten. Guck, hier ist der Hals auch nochmal, hat hier auch nochmal so ein Gelenk quasi. Mhm. Oder ist die Rückseite, das ist ja diese. Und ist wohl so, wenn du die wieder auseinander, also wieder spielbar machst, dann ist die auch noch in Tune. Ne? Okay. Wir hatten nochmal so was Ähnliches gesehen. Jetzt
mit
nicht
einer Akustikgitarre,
ja, oder genau, auf Gitarre. Ja, genau. Und der hat das als E-Gitarre gebaut. Hier gehen die Saiten auch irgendwie durch den Body hinten. Das sieht auch sehr. Und
das heißt, es gibt da irgendwie nämlich eine Möglichkeit, die wahrscheinlich zu entspannen, weil wenn du die
nicht. Ja, das wollte ich halt gerade zeigen, aber das sieht man hier leider nicht. Man kann es hier angucken, hier ist so ein
Federsystem.
Ja, da ist so ein richtig großes Ding auf der Rückseite eingebaut. Also da ist, das sieht man jetzt hier leider nicht so, weil halt der Hals jetzt davor ist und die Kopfplatte.
Ja, $2000 kostet das.
Genau, gibt es in Rot, in Weiß, in Schwarz, in Blau und in Surf Green, Seaform Green, Entschuldigung, als HSS und rechts oder linkshänder.
Ja, ich glaube, es gibt es nur als HSS.
Ja, man kann nicht.
Oder gibt es andere Farben in anderen Dings?
Nee, das ist immer.
Gibt nur HSS bis jetzt. Ja.
Von der Form her ist so ein bisschen.
Les Paul Junior.
Ja.
Kleines bisschen Offset.
Ja. Ja. Naja.
Ja,
witzig. Relativ kleiner Kopf.
Ja. Ja. Hatte ich gar nicht gesehen.
So, dann von Walrus Audio gibt es ein Signature-Pedal für die Yvette Jan. Das ist ja auch so eine moderne...
Modern Fingerstyle, aber auf einer E-Gitarre.
Ja, genau. Die hat ja Ibanez-Modelle. Hat sie auch irgendwie ein neues gehabt, was aber nicht, glaube ich, nicht zu kaufen gibt oder so. Irgendwie mit zwei P90-Pickups.
Okay.
Aber das hat sie da auch, also hat sie gespielt, aber gibt es nicht zu kaufen. Und das ist jetzt ganz witzig, das ist, ach, das kann ich euch gar nicht richtig erklären, da müsst ihr euch auch die Videos angucken. Das sind quasi drei Pedale in einem. Also das sieht jetzt sehr komplex aus, das ist halt ein bisschen größer, ne? Wie so zwei normale Pedale, sag ich jetzt mal. Und du hast auf der rechten Seite, also es sind insgesamt 12 Potis, auf der rechten Seite hast du Chorus, dann hast du Delay und dann, ich glaube, auf der linken Seite, da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz
sicher. Sieht so nach einem Hall aus.
Ja, genau, hast einen Hall und dann kannst du halt irgendwie ganz verrücktes, also du kannst das halt einzeln so benutzen, du sagst, ich schalte einen Chorus dazu, hast halt einen schönen Chorus oder das Delay, hast ein normales Delay und dann kannst du halt aber auch ganz verrückte Sachen machen mit Rückwärtsspielen oder komplett, dass du irgendwie so eine Art Sequenz aufnimmst, wie sie mit so einem Looper und das zerhackstückelst und der spielt das in einer anderen Reihenfolge wieder ab. Ja, also es ist ganz verrückt, dass du dann halt so Soundscapes da irgendwie basteln und dann vielleicht auch noch selbst irgendwas Neues drüber spielen kannst oder so. Also du kannst ganz verrückte Sachen machen, du kannst aber auch das ein bisschen normal benutzen. Aber 519 Euro, ich sag mal, das ist halt für die Leute, die was Besonderes wollen.
Ja, also MIDI hat es auch. Ich sehe auch jetzt bei dem rechts, bei dem Tab-Schalter steht noch OSC. Also ich nehme an, dass du darüber irgendwie einen Oszillator irgendwie
zuschalten kannst. Ja, genau, sowas gibt es.
Also da dann ist eine Freeze-Taste. Okay, wenn du irgendwie gerade einen coolen Sound hast, kannst du den wahrscheinlich einfach einfrieren. Ja, abgefahren. Ich finde sowas auch immer cool, aber ich denke mir dann immer so, A, nimmt es viel Platz weg, B, ist es relativ teuer und C, wirst du es vielleicht bei ein oder zwei Stücken vielleicht mal einsetzen oder sowas.
Ich glaube, das ist halt interessant für Leute, die auch alleine spielen. Irgendwie, weißt du, die jetzt gar nicht so mit einer Band unbedingt oder...
Also für uns quasi.
Ja, genau. Und also allein das zu lernen, wie du das bedienst, glaube ich, das ist schon nicht so einfach. Die hatte das natürlich auch nicht auf dem Boden, sondern oben. Das ist wahrscheinlich auch einfacher, wenn das wirklich so bedienen wird, weil du dann halt auch immer alles Mögliche dir dann einstellen willst und kannst. Ne? Ja. So, dann haben wir hier, das fand ich ganz witzig, von Wailton Valeton das GP5. Das ist halt so ein China, wie sagt man dazu immer, so ein Modeler, ne?
Mhm.
Die haben ja schon verschiedene Sachen so rausgebracht. Und jetzt haben die halt so ein ganz klein, also von der Größe her, so ein Mini-Pedal, ne? Wie der Tone X1 zum Beispiel. Und
Und kann da aber alles, also Multi-FX, kannst Amps laden oder IRs.
Genau, für 79 Pfund ist jetzt hier auf der Enderton-Seite. Ich weiß jetzt gar nicht, was man mit dem Knopf macht, ob man da nur an- und ausschalten kann, aber du kannst dir da jetzt deinen perfekten Sound bauen quasi, ne, mit dem Ding und hast den dabei. Du kannst den ja nicht, ach, einfach nur als IR-Loader zum Beispiel benutzen oder so. Ne? Also da hast du verschiedene Möglichkeiten für 79 Euro einfach so ein kleines Pedal dahin, was alles kann irgendwie theoretisch. Ja. Ne? Nochmal so als One-Trick-Pony will ich es gar nicht nennen, aber als nochmal so zusätzliches Ding, ne, was du, wo du dir was einstellen kannst, finde ich eigentlich ganz cool.
Ja.
Ne? Und als letztes, wir sind ja dann schon fast fertig, haben wir noch, achso, genau, von Synergy gibt es noch ein neues Modell, also ein neues
Module,
genau.
Ja, von 14, also 14 ist jetzt auch dann am Start, 14 ist ja auch so ein M-Tuner bisschen, also hat schon eigene Modelle und hier ist es jetzt der Killer Kali und ich glaube, das ist das Modul mit den meisten Bedienelementen dran. Ah, also ich zähle jetzt hier, also die sind ja immer zweikanalig und ich zähle jetzt pro Kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Potis und 1, 2, 3, 4, 5 Switches, wo man die beiden Kanäle auf seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann.
Ja, aber die Sachen sind alle gleich. Ne? Du hast Gain 1 und 2 und Bass, Middle, Treble und halt Volume. Und dann diese, das waren jetzt die Potis.
Ja.
Ne? Für beide Kanäle. Und dann kannst du Pride 1 und 2 schalten.
Also wahrscheinlich auch je Gain-Stufe vielleicht, ja, oder so.
Und dann hast du noch Violence.
Ja.
Was ist, heißt das da? Saturation, Set heißt das wahrscheinlich.
Ja.
Und EQ-Shape.
Ja.
Da kannst du dann auch, sieht aus wie so Zwei-Weg-Toggles, ne?
Genau. Und wie klingt das? Das ist ja ein getunter Marshall wieder, okay, würde ich sagen.
Mhm.
Oder was steht da? Marshall, ja genau, die haben Marshall-Mods gemacht, 14 Kali und so weiter. Ja. Also Vorstufenschaltung in doppelter Vollausstattung ins Synergy-Universum. Ja.
Gut, dann sind wir mit unserem NEM schon durch.
Ja.
Ne? Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und je nachdem...
Ja, wenn euch noch was aufgefallen ist, wo ihr denkt... Oh, das habt ihr verpasst. Vielleicht haben wir es auch wirklich verpasst. Schreibt es gerne in die Kommentare.
Genau.
Oder wenn ihr ein persönliches Highlight hattet, was wir hier nicht aufgeführt haben, dann auch gerne.
Ja.
Schreibt es mal drunter. Können wir dann im nächsten Gitarrenkram aktuell drüber sprechen.
Genau, so machen wir das. Dann würde ich sagen, bis bald demnächst in Gitarrenkram aktuell. Ne?
Genau.
März dann. Alles klar, bis dann.
Tschö. Tschüss. Cut.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.